Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Katrin Kühn. COP26. Seit gestern läuft sie, die UNO-Klimakonferenz. Wie viel aber ist da überhaupt noch möglich bei den Verhandlungen?
Ein Problem natürlich oder eine Herausforderung für die Verhandlungen ist, dass das Konsensprinzip herrscht. Was im Wesentlichen bedeutet, dass eigentlich die Mitglieder der Vereinten Nationen mit den geringsten Ambitionen mehr oder weniger das Tempo vorgeben.
Der Kommunikationswissenschaftler Antal Wozniak über die Art und Weise, wie bei einer solchen Massenkonferenz in Glasgow verhandelt wird. Außerdem heute Science Fiction in der Blutbahn, wie ein winziger Roboter Aneurysmen behandeln soll. Die Diskussion über die Boosterimpfung, was eine neue große Studie aus Israel dazu beiträgt. Zuerst aber Glasgow, die Klimakonferenz und der Blick auf die Inhalte, worüber verhandelt wird. Wenn es um die Erderwärmung geht, geht es schnell um Kohlendioxid, CO2. Nicht so oft hingegen um Methan, die Nummer 2 der vom Menschen verursachten Treibhausgase. 10 bis 12 Jahre lang bleibt ein Methanmolekül statistisch in der Atmosphäre. Und in dieser Zeit heizt es die Luft etwa 80 Mal so stark auf wie ein Molekül Kohlendioxid. 80 Mal. Und deswegen soll sich jetzt etwas ändern. Die EU hat eine Initiative gestartet, die G20-Staaten haben gesagt, dass sie mehr tun wollen und, vor allem ja wichtig, auch das Wissen über Methan soll verbessert werden. Zum Auftakt von Glasgow haben Klimaforscher ein neues globales Projekt zur Methanüberwachung vorgestellt. Und Volker Mrazek berichtet darüber.
IMEO, Internationales Methan-Emissionsobservatorium, so heißt das Projekt, das gestern offiziell gestartet wurde. Dahinter steckt der Gedanke, wenn man den Ausstoß von Methan weltweit vermindern möchte, dann muss man auch zuverlässig messen können, wo die Quellen des Treibhausgases stecken und wie viel Methan dort genau in die Atmosphäre entweicht. Das sei gar nicht so einfach, sagt Manfredi Caltagirone. Der Italiener arbeitet für das Umweltprogramm der Vereinten Nationen in Paris und leitet das IMEO-Projekt.
Nach Methan muss man gezielt suchen, um es aufzuspüren, denn es ist ein geruch- und farbloses Gas. Geeignete Technologien dafür sind heute in stärkerem Maße verfügbar und auch erschwinglicher geworden.
Das neue Projekt des UN-Umweltprogramms will davon rege Gebrauch machen. Dabei darf man sich unter dem Methan-Observatorium keinen einzelnen Satelliten im All vorstellen oder eine große Bodenstation, sondern es ist ein Datenpool, gespeist aus verschiedenen Quellen. Zum Beispiel aus Beobachtungen des europäischen Umweltsatelliten Sentinel-5P. Er hat ein Instrument an Bord, das Methan erfasst. Andere wichtige Daten stammen aus Messkampagnen am Boden und aus Vor-Ort-Analysen in der fossilen Energiewirtschaft, wo das Gas oft unerkannt aus Lecks austritt.
Die Wissenschaft sagt uns, dass die Energiewirtschaft eine wichtige Quelle von Methan ist, neben der Landwirtschaft und Mülldeponien. Und dass sie das größte Potenzial zur Minderung ihrer Emissionen hat, weil keine oder nur geringe Kosten damit verbunden sind. Methan ist der Hauptbestandteil von Erdgas und es lohnt sich für Energiekonzerne, Methan aufzufangen und zu vermarkten, statt es einfach in die Atmosphäre entweichen zu lassen.
Selbst wenn Methan energetisch genutzt wird, also zur Stromerzeugung, hilft das dem Klima. Dabei entsteht zwar Kohlendioxid, also ein anderes Treibhausgas. Methan heizt die Atmosphäre aber rund 80 Mal stärker auf als CO2, solange es in der Atmosphäre weilt. Fast die Hälfte der heutigen Methanemissionen könnte vermieden werden, wenn die Öl-, Gas- und Kohleindustrie nur jene Maßnahmen umsetzt, die nichts oder nicht viel kosten, hat man beim UN-Umweltprogramm ausgerechnet. Und dass sich das durchaus in der Atmosphäre bemerkbar machen würde. Bis zur Jahrhundertmitte könne die globale Erwärmung so um knapp 0,3 Grad Celsius verringert werden.
Den Methanausstoß rasch zu kappen, kann uns helfen, die Erwärmungsrate zu drosseln. Wir erkaufen uns damit Zeit, um das zu tun, was langfristig absolut kritisch ist, nämlich unsere CO2-Emissionen viel energischer zu reduzieren.
Zeit zu handeln sei auf jeden Fall schon heute, betont Projektchef Caltagirone.
Wir müssen keineswegs auf bessere Daten warten, um beim Methan schon jetzt aktiv zu werden. Die brauchen wir nur, um am Ende das ganze Reduktionspotenzial auszuschöpfen. Und das neue Methan-Observatorium Studium soll dabei helfen, dort aktiv zu werden, wo es das meiste bringt.
Falls es noch an einem Anstoß für dringendes Handeln gefehlt haben sollte, gestern in Glasgow wurde der vorläufige Klimastatusbericht für das laufende Jahr vorgestellt von Petteri Tallas, dem Generalsekretär der Weltmeteorologieorganisation. Der Finne wirkte betrübt. Der Klimawandel schreitet offenbar weiter voran.
Bisher haben wir eine globale Erwärmung von 1,1 Grad Celsius. Dabei waren die letzten 7 Jahre die wärmsten seit 1850.
Methan, CO2, Energiewende, was in Glasgow verhandelt wird, ist klar. Volker Mrazek hat über einen Teil davon berichtet. Es geht um die Zukunft des Lebens auf der Erde. Was aber kaum im Fokus steht, das wie verhandelt wird und wie wichtig das auch ist. Wer kommt zu Wort, wer eher nicht? Sind das überhaupt richtige Verhandlungen? Jemand, der sich hier auskennt, ist der Kommunikationswissenschaftler Dr. Antal Wozniak von der University of Liverpool. Er forscht und lehrt zur politischen Kommunikation, zur Berichterstattung über Konflikte und konkret auch den UNO-Klimakonferenzen. Ich habe vorhin vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn zuerst gefragt, wie wichtig ist denn dieses Wie bei den Klimaverhandlungen von Glasgow?
Ja, hallo Frau Kühn. Das Wie ist natürlich entscheidend. Die Welt schaut zu. Des Weiteren ist natürlich das Thema extrem komplex. Wir reden hier über die 26. Klimakonferenz. Ein Problem natürlich oder eine Herausforderung für die Verhandlungen ist, dass sie im Rahmen der Vereinten Nationen stattfinden, sodass das Konsensprinzip herrscht. Was im Wesentlichen bedeutet, dass eigentlich die Mitglieder der Vereinten Nationen mit den geringsten Ambitionen mehr oder weniger das Tempo vorgeben.
Es werden ja bis zu 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. So viel zum Thema Komplexität. Welche Ebenen gibt es da?
Es ist tatsächlich ein riesiges Ereignis, das sogar in den letzten Jahren immer größer geworden ist. Es gibt verschiedene Verhandlungsstränge, es gibt Plenarversammlungen, es gibt zusätzliche Debatten und Symposien. Es wird natürlich auch hinter geschlossenen Türen verhandelt. Also wir reden hier tatsächlich von einem extrem komplexen, großen Event, bei dem natürlich die Akteure unterschiedlichen Einfluss haben, dieses Event zu steuern. Am Ende sind es natürlich die Regierungsdelegationen, die entscheidend sind, die tatsächlich vor Ort verhandeln und die zusehen müssen, dass sie Einigkeit finden und tatsächlich die Verhandlungen zu einem guten Abschluss führen. Zumindest in dieser Etappe. Es ist jetzt die 26. Konferenz und es wird natürlich auch eine 27. und 28. geben.
Welche Rolle haben denn dann Hinterzimmergespräche, wenn Sie sagen, die Regierungsdelegationen haben jetzt eigentlich den größten Einfluss? Kann man dann als Außenstehender oder als Aktivistin, Aktivist, die da kommen, noch irgendetwas reißen?
Man kann öffentlichen Druck ausüben. Und ich glaube, dazu sind diese Klimakonferenzen tatsächlich sehr gut geeignet. Es finden tatsächlich Verhandlungen statt. Wir reden aber hier letztlich über die letzten 2 Wochen eines längeren Prozesses, das Finale einer längeren Verhandlungstour. Was kann man aber tun? Dadurch, dass natürlich die Medienaufmerksamkeit plötzlich da ist, durch dieses Event, das erlaubt es Nichtregierungsorganisationen, politischen Druck zu erzeugen. Und das eröffnet, was wir diskursive Ressourcen und diskursive Möglichkeiten nennen. Ja, sobald debattiert wird, können natürlich Akteure, die nicht mit am Verhandlungstisch sitzen, versuchen, die Agenda, das Framing der ganzen Debatten ein bisschen mit zu steuern. Und das ist in der Vergangenheit mitunter auch schon gelungen.
Wenn das Ziel jetzt sein sollte, quasi die Erwartungen zu erfüllen oder zu übertreffen, eine Überraschung noch hinzubekommen, auf wen kommt es da, wenn besonders an? Gibt es da so Art Gamechanger, die besonders wichtig sind, so graue Eminenzen vielleicht sogar, die da die Fäden besonders stark ziehen können?
Schwierige Frage. Graue Eminenzen sehe ich nicht unbedingt tatsächlich in den Verhandlungen. Es kommt tatsächlich darauf an, was insbesondere die größten Emittenten von CO2 mit an den Tisch bringen. Das sind natürlich vor allem die USA, das sind Australien, das sind China, das sind Indien, Russland auch. Und da ist es natürlich sehr schade, dass zum Beispiel die Staatsoberhäupter von Russland und China nicht in Glasgow auftauchen werden. Aber diese Länder haben es vor allem in der Hand, die EU natürlich auch. Der Papst hat sich natürlich eingeschaltet, aber das sind dann eher symbolische Akte, wo man mit moralischer Argumentation natürlich einen gewissen Druck erzeugen kann, Das darf man nicht unterschätzen natürlich. Ja, Klimawandel ist ein politisches Thema geworden, das auch für Wahlen, für internationale Verhandlungen zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Jedoch am Ende kommt es tatsächlich darauf an, haben einzelne Staaten, die ich jetzt gerade erwähnt habe, haben die wirklich den politischen Willen oder fühlen die auch den wirtschaftlichen Druck, ihre Wirtschaft umzustellen und Öl- und Gasförderung und die Nutzung von Öl und Gas zur Elektrizitätserzeugung deutlich und sehr schnell zurückzufahren.
Im Vorfeld des Gipfels gab es jetzt in dem Fall konkret auch Vorschläge von Forschenden, die sagen, wir könnten hier einfach auch durch eine bessere Verhandlungsstruktur zu besseren Ergebnissen kommen, zum Beispiel indem es nicht so hierarchisch organisierte Diskussionsrunden gibt, wo eben manche auf dem Podium sitzen und eine bestimmte Sprechzeit haben und andere eben nicht und maximal Fragen stellen dürfen. Wurde davon etwas umgesetzt? Beobachten Sie, dass in Glasgow schon etwas besser läuft als vorher?
Nicht unbedingt. Ich glaube, hier muss man immer sehr vorsichtig unterscheiden zwischen dem, was gerade auch von den Gastgebern dann öffentlich kommuniziert wird. Und da wird natürlich viel darüber gesprochen, dass es sehr inklusiv und transparent sein soll. Es gibt die Green Zone, es gibt viele Möglichkeiten auch für Normalbürger, die Dinge auch online zu verfolgen. Andererseits, wir sehen es ja heute, es kommen ja die Regierungsdelegationen und berichten über ihre nationalen Klimaziele. Die haben dann ein paar Minuten Sprechzeit. Wir sehen also hier eigentlich nach wie vor diesen sehr typischen Konferenzverlauf dieser Plenarversammlungen mit Redezeit. Das ist alles sehr förmlich, sehr statisch. Das wird sich meines Empfindens nach allerdings auch nicht allzu schnell ändern.
Der Kommunikationswissenschaftler Antal Wozniak zum Wie der Verhandlungen in Glasgow. Und wenn er sagt, die offizielle Klimakonferenz, das ist nur das Finale, dann wird auch klar, wie wichtig es ist, dass das Thema auch in den Zeiten außerhalb der offiziellen großen Treffen präsent ist, wenn man denn will, dass sich jetzt wirklich etwas ändert. Und jetzt, wenn aus Science Fiction, naja, fast Realität wird.
You are listening to the sound of a completely new screen experience. On a fantastic voyage, actually entering inside the human body.
Ein Ausschnitt aus dem Filmtrailer von Die fantastische Reise, ein Science-Fiction-Klassiker von 1966. In dem Film wird ein U-Boot so stark verkleinert, dass seine Crew durch den Blutkreislauf eines Menschen patrouillieren kann und ein lebensgefährliches Blutgerinnsel beseitigt. Damals eine Vision. Heute ist ein Forschungsteam aus Lübeck dem Ganzen durchaus einen Schritt näher gekommen. Die Forscher haben es geschafft, einen winzigen Roboter gezielt durch das Modell einer Hirnarterie zu manövrieren, zu einem Aneurysma. Wie? Das hat sich Frank Grotelüschen in dem Labor in Lübeck zeigen lassen.
Dies hier ist so ein kleiner miniaturisierter Schwimmer.
Anna Bakenecker hält ein kleines Plastikröhrchen gegen das Licht. Am Boden des Röhrchens ein dunkler Krümel.
Er ist 1,2 mm im Durchmesser, 3 mm lang, sodass er also kleiner ist als ein Reiskorn.
Dann zeigt Bakenecker, Forscherin an der Uni Lübeck, wie der winzige Schwimmer unter Mikroskop aussieht. Wie ein kurzes Stück von einer Spiralnudel. Produziert wurde er per 3D-Drucker.
Diese Form haben wir dann magnetisch beschichtet mit magnetischen Nanopartikeln. Und wenn wir jetzt von außen Magnetfelder anlegen, können wir eben diesen Roboter durch den Körper, durch Blutgefäße steuern. So die Idee.
Ein klitzekleiner Roboter, der von einem Magnetfeld ins Rotieren gebracht wird und sich durch das Blut in der Ader vorwärts schraubt. So die Vision des Lübecker Forschungsteams. Anders als bei früheren Ansätzen braucht dieser Roboter weder Motor noch Steuerung, sondern wird allein durch ein Magnetfeld angetrieben und gelenkt, was die Technik deutlich vereinfacht. Basis ist, neben dem 3D-gedruckten Schwimmer, ein neuartiges Bildgebungsverfahren, Magnetic Particle Imaging genannt. Hierbei werden Nanopartikel in den Körper injiziert und durch starke Magnetfelder sichtbar gemacht, sagt Thorsten Buzug, Direktor am Fraunhofer IMTE in Lübeck.
Das sind Eisenoxid-Nanopartikel, die eben magnetische Eigenschaften haben. Darauf aufbauend haben wir jetzt die Möglichkeit, mit denselben Magnetfeldern, die für die Sichtbarmachung von Nanopartikeln sorgen, eben auch den Antrieb von kleinen Schwimmern zu sorgen.
Der entsprechende Scanner sieht aus wie ein Magnetresonanztomograph, nur ist die Röhre viel kleiner. Es passt kein Mensch rein, sondern nur eine Maus. Das Gerät kann Magnetfelder erzeugen, die den Schwimmroboter sowohl vorwärts treiben als auch im Körper sichtbar machen, die Voraussetzung für einen Einsatz in der Medizin. Vor einiger Zeit wagte das Lübecker Team einen ersten Test, allerdings nicht im Tierversuch und schon gar nicht am Menschen, sondern mit einem Modell aus Kunststoff. Es ist groß wie ein Radiergummi und durchsichtig. Im Inneren ist ein rotes Äderchen zu erkennen mit einer deutlich sichtbaren Ausstülpung.
Diese Modelle sind letztendlich Gefäßphantome, die 1:1 eine Hirnarterie abbilden, die mittlere Hirnarterie der rechten Seite von einer echten Patientin.
Sagt Hannes Schwenke, Oberarzt am Institut für Neuroradiologie in Lübeck.
Man sieht zum einen, dass diese Arterie einen sehr geschwungenen Verlauf hat und dann diese kleine Blase, also diese Aussackung, die letztendlich das Aneurysma jetzt darstellt.
An diesem Modell hat die Arbeitsgruppe den Mini-Roboter getestet. Anna Bakenecker präsentiert das Ergebnis. Ein Video. Es zeigt den Winzling auf seinem Weg durch das gewundene Äderchen.
Eine kleine Ameise, die da durchläuft. Man sieht halt, wie sich dieser kleine helikale Schimmer da eben ja, so ein bisschen durchschraubt und durch den Weg, genauso wie die Arterie eben da liegt, gesteuert wird.
Keine 10 Sekunden dauert die Reise des Roboters zu seinem Ziel, dem Aneurysma.
Das war genau so in Echtzeit. In der Geschwindigkeit läuft der kleine Schwimmer durch das Gefäß.
Für die Medizin verspricht das neue Behandlungsmöglichkeiten. Bislang werden Aneurysmen therapiert, indem man einen Katheter in die Hirnvenen einführt. Mit einem magnetgesteuerten Mini-Roboter, so die Hoffnung, könnte das schonender passieren. Außerdem könnten sich Ausstülpungen behandeln lassen, die sich heute per Katheter gar nicht erreichen lassen, sagt Hannes Schwenke.
Wenn wir jetzt an Aussackungen und Aneurysmen von Hirnarterien denken, die viel weiter in der Peripherie liegen, da kommt man dann in der Tat nur noch sehr schwer hin. Und das wäre dann mit so einer Methode natürlich ganz großartig.
Eine weitere Perspektive? Der Roboter ließe sich ins Zentrum eines Tumors leiten, um dort ein Medikament freizusetzen, was eine Chemotherapie effektiver und schonender machen könnte. Doch bevor daran zu denken ist, gibt es noch manche Forschungshürde zu nehmen, sagt Thorsten Buzug.
Es sind natürlich jetzt Experimente mit verschiedenen Blutflusssituationen durchzuführen. Da kann schon ziemlich turbulent zugehen, je nachdem, in welcher Körperregion man ist. Und das Steuern solcher kleinen Devices wird dann sehr, sehr schwierig. Das müssen wir noch in den Griff bekommen.
Außerdem wollen die Fachleute ihren Mini-Roboter weiter verkleinern, vom Millimeter in den Mikrometermaßstab. Und sollten diese Weiterentwicklungen gelingen, scheint das wohl wichtigste Ziel in Reichweite. Ein erster Test in den Blutgefäßen eines Menschen.
Actually entering inside the human body.
Blutgerinnsel im Gehirn per Roboter direkt in der Arterie selbst auflösen. Frank Grotelüschen hat berichtet. Und damit ist Zeit für die weiteren Themen aus der Wissenschaft. Bei mir im Studio jetzt mein Kollege Piotr Heller. Und zuerst schauen wir ein wenig genauer auf eine Studie zur Boosterimpfung gegen Covid-19, die im Magazin The Lancet erschienen ist. Quasi ganz passend zur laufenden Diskussion hier in Deutschland. Piotr, was ist das für eine Studie und warum sollten wir da jetzt hinschauen?
Ja, das ist eine Studie aus Israel und dort haben Forscher über 700.000 Personen beobachtet, die schon die dritte BioNTech-Impfung, Impfdosis erhalten haben. Und die haben die Forscher dann mit exakt gleich vielen Doppeltgeimpften verglichen. Also das ist mit Kontrollgruppe und tatsächlich eine breite Datenbasis da.
Und das Ergebnis, was kam dabei raus?
Ganz oberflächlich betrachtet, der Booster wirkt. Ich sag mal die nackten Zahlen, okay? Das Risiko für einen schweren Verlauf oder einen Krankenhausaufenthalt ist für die dreifach Geimpften im Vergleich zu den doppelt Geimpften nochmals um 90% gesunken. Und das Risiko mit Covid zu sterben ist um über 80% runter.
Jetzt wissen wir aber aus den Diskussionen, die total wichtige Frage ist, gilt das für alle Altersgruppen? Für jüngere Geimpfte ist das Risiko für einen schweren Verlauf ja so oder so gering, oder?
Da ist es eben genau wichtig, richtig hinzuschauen. Bei den unter 40-Jährigen gab es, wie du schon sagst, auch ohne Booster kaum schwere Fälle. Da kann man also solche Verbesserungen nicht messen. Die sind nur bei den Älteren messbar.
Und mit Blick jetzt auf diese Diskussion über die Boosterimpfung, Jens Spahn hat ja gefordert, die Impfzentren wieder bereit zu machen. Und unterstützt die Studie das jetzt? Also alle Älteren so eben genug Abstand zur zweiten Impfung, so schnell wie möglich jetzt nochmal zu impfen?
Ja, anhand einer Studie ist das natürlich schwierig, sowas pauschal zu beantworten. Was man aber schon sagen kann, was die Studie schon zeigt, der Nutzen einer Boosterimpfung könnte für die über 60- oder 70-Jährigen tatsächlich groß sein, sodass sie eben vor schweren Erkrankungen geschützt sind. Wenn man aber wissen will, wie groß ist dieser Nutzen, da lassen sich die Zahlen nicht so 1:1 übernehmen, weil da gibt es Unsicherheiten. Ich erkläre das mal an nur einer Frage, die man stellen kann. Sie stammt aus einem Kommentar in der gleichen Lancet-Ausgabe und lautet: Warum waren die zweimal Geimpften in der Studie nur zweimal geimpft? Weil in Israel kann jeder eine dritte Impfung bekommen. Waren das eventuell Menschen, die etwas risikofreudiger sind? Und kann es sein, dass sie sich dann auch eher anstecken? Sowas könnte die Ergebnisse ein bisschen verzerrt haben, sodass man den Effekt eines Boosters eventuell überschätzt. Sowas muss man eben auch berücksichtigen.
Wie so oft sind Zahlen nicht gleich Zahlen. Eine Einordnung einer neuen Studie aus Israel zu Boosterimpfungen. Danke, Piotr. Und jetzt der Blick auf unsere Meldung. Zuerst zum Flug von Matthias Maurer zur ISS, der ja am Samstag wegen schlechten Wetters verschoben wurde.
Das Problem war aber nicht das Wetter am Kennedy Space Center in Florida, von wo aus die Falcon 9-Rakete starten sollte, sondern ein Sturm über der nördlichen Ostküste der Vereinigten Staaten. Denn dort würde die Rakete entlangfliegen. Sollte etwas schiefgehen, müssten der deutsche Astronaut Maurer sowie die zwei weiteren Astronauten und eine Astronautin an Bord der Kapsel im Sturm notlanden oder wassern. Und weil das so gefährlich wäre, wurde der Start auf Mittwoch verschoben.
Skelette aus dem 3D-Drucker sollen beim Artenschutz von Korallen helfen.
Ein Team aus Saudi-Arabien hat das Verfahren entwickelt. Dabei scannt man zunächst eine Koralle. Dann erstellt man mit einem 3D-Drucker aus Kalk eine Kopie ihres Skeletts. Schließlich bringt man Korallenfragmente auf die Struktur, die dann weiter besiedelt werden kann. Da die Koralle das Skelett nicht mehr selbst aus Kalkstein herstellen muss, wächst sie schneller als auf vergleichbaren Hilfskonstruktionen. Das berichten die Forscher im Magazin ACS Sustainable Chemistry and Engineering.
Mäandernde Flüsse können mehr zum Klimaschutz beitragen als begradigte Flussläufe.
Generell können Flüsse den CO2-Haushalt verbessern, weil sie Kohlenstoff von ihren Ufern ins Meer tragen. Dort wird er in tiefen Sedimenten abgelagert, bevor daraus das Treibhausgas CO2 entstehen kann. Ein internationales Forscherteam konnte nun am Beispiel des Rio Bermejo in Argentinien zeigen, dieser Prozess funktioniert bei begradigten Gewässern schlechter als bei mäandernden Flüssen. Über natürliche Ufer nehmen die Flüsse nämlich mehr Kohlenstoff auf als über künstlich befestigte, schreiben die Wissenschaftler im Magazin Nature Geoscience.
Auch Bienen setzen auf Social Distancing, um sich vor Krankheiten zu schützen.
Dafür passen sie die Organisation des Bienenstocks an. Dort halten sich die Arbeiterinnen, die nach Futter suchen und Krankheiten einschleppen könnten, generell in den äußeren Bereichen auf. Die Königin und die Arbeiterinnen, die sich um die Brut kümmern, verharren hingegen innen. Diese Aufteilung wird strenger, wenn das Volk von einer gefährlichen Milbe befallen ist. Das berichtet ein internationales Forscherteam im Magazin Science Advances. Die Wissenschaftler haben dafür Bienenstöcke mit und ohne Milbenbefall mit Videokameras beobachtet. Dabei fiel ihnen auch auf, dass die nach Futter suchenden Bienen beim Milbenbefall im Stock auf ihre Kommunikationstänze verzichten. Damit senken sie das Risiko, den Parasit zu verbreiten.
Sternzeit, 1. November. Ansel Adams und der ikonische Mondaufgang. In einer kargen Landschaft stehen ein paar Holzhäuser, vor denen ein Friedhof zu erkennen ist. Im Hintergrund erstrecken sich die schneebedeckten Gipfel einer Bergkette und darüber steht der zunehmende Mond. Heute vor 80 Jahren hat der US-Fotograf Ansel Adams sein berühmtestes Bild aufgenommen. Moonrise Hernandez ist eine Ikone der Landschafts- und Mondfotografie geworden. Das Schwarz-Weiß-Bild des Mondaufgangs über dem kleinen Ort in New Mexico hat bis heute nichts von seinem Zauber verloren. Bei einer Reise durch den Südwesten der USA fiel Ansel Adams der zunehmende Mond über den Wolken einer abziehenden Gewitterfront auf. Die kleine Siedlung im Vordergrund lag gerade noch in den letzten Strahlen der untergehenden Sonne. Der Fotograf stoppte den Wagen und baute eilig seine Plattenkamera auf. Es gelang ihm genau ein Foto. Danach lagen die Häuser im Schatten. Allerdings hatte Adams in der Hektik die Aufnahmedaten nicht notiert. 1981 versuchte der Sonnenphysiker David Elmore anhand der Mondstellung das Aufnahmedatum zu rekonstruieren, doch seine Rechnungen lagen um einen Tag falsch. 10 Jahre später belegten genauere Analysen des Amateurastronomen Dennis DeChicco, dass Moonrise am 1. November 1941 entstanden ist. Erst in 2 Wochen steht wieder ein ähnlich bauchiger Mond am Himmel. Überall in der Welt, nicht nur in New Mexico. Solche Mondaufgänge erscheinen oft magisch schön, aber kein Foto ist so grandios wie das von Ansel Adams.
Das war es für heute von Forschung aktuell. Ich bin Katrin Kühn und sage auch heute Danke für Ihre Zeit. Und noch mehr Wissenschaft gibt es morgen in der Deutschlandfunk-Sprechstunde. Da geht es um weitere Fragen rund ums Boostern und was sollte zum Schutz älterer Menschen jetzt noch getan werden. Außerdem, welche Folgen hatte soziale Isolation bei Älteren? Morgen Vormittag in der Sprechstunde nach den 10 Uhr Nachrichten.